einen schönen guten Morgen von meiner Stelle aus. Wir wollen heute ein Wort bedenken aus dem Matthäusevangelium. Ein vorgeschlagener Predigttext ist aus Matthäus, dem 7. Kapitel, die Verse 25 bis 27. Matthäus, Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Dort heißt es: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel. Und sein Fall war groß. Wer sich in den Evangelien gut auskennt, der weiß, dass in den drei sogenannten synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, mehrfach berichtet wird, dass Jesus predigte und lehrte in den Synagogen, hauptsächlich in Galiläa, seiner Heimatgegend. Leider wird meist nicht berichtet, was er so gelehrt hat. Schade. Nur Lukas schreibt an einer Stelle etwas darüber, was Jesus vorgetragen hat. Das war ein Zitat aus dem Jesaja-Buch. Ich fand es bemerkenswert, dass in den Evangelien Matthäus und Markus, als Jesus in Nazareth, in der Synagoge, also seiner Vaterstadt, predigt, nicht gerade Begeisterung bei den Zuhörern aufgekommen ist. Da heißt es dann: Ach, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Und dann werden seine Brüder und seine Schwestern aufgezählt, und dann heißt es: Und sie nahmen Anstoß an ihm. Im griechischen Urtext steht hier ein Wort, das vielleicht allen bekannt ist. Hier steht das Wort Skandalon. Da ist das Wort Skandal abgeleitet. Ärgernis. Man nahm Ärgernis an seiner Rede. Und Jesus begegnet dieser Ablehnung mit einem schon, man kann sagen, geflügelten Wort und folgendem Ausspruch: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Ja, Jesus als Lehrer. Leider sind besonders ist das in der, ja, ich sag mal, der Übersetzung, der Luther-Übersetzung, die ja wahrscheinlich am häufigsten benutzt wird, das nicht so richtig übersetzt. Da wird Jesus nämlich ja gut ein Dutzend Mal als Meister angesprochen und nicht als Lehrer. Nun, es gibt zwar Weltmeister oder Schachmeister oder Handwerksmeister oder ich weiß nicht, was für Meister es noch geben mag, aber im Urtext steht hier das Wort Rabbi. Rabbi. Jesus wird als Rabbi angesprochen und das ist ein sehr hoher Titel, was man besser als Lehrer übersetzen sollte und nicht, wie ich finde, als Meister. Einer ist euer Rabbi, ihr aber seid Brüder, sagt Jesus im Matthäus-Evangelium zu seinen Jüngern. Einer ist euer Rabbi, einer ist euer Lehrer. Und so heißt es auch am Beginn der Bergpredigt, dass Jesus auf einen Berg stieg und sich setzte und dann eben als Rabbi lehrte. Jesus als Lehrer. Was ist wichtig an seiner Lehre? Immerhin, Matthäus hat seiner Lehre 3 Kapitel in seinem Evangelium gewidmet, um den wichtigsten Inhalt der Lehre Jesu zu überliefern. Bekannt ist das allen als, oder üblicherweise wird das ja als Bergpredigt bezeichnet. Besser müsste man sagen Bergrede oder Berglehre. Für mich ist die Bergpredigt eines der wichtigsten Abschnitte im Neuen Testament. Für mich ist das eine Zusammenfassung, das, was Jesus uns als Anliegen, als Lehre mit auf den Weg für unser Leben mitgeben will. Nun würde es sicherlich den Rahmen der Predigt hier sprengen, wenn ich auch nur annähernd auf alle Themen eingehen würde, die in der Bergpredigt vorkommen und gesagt werden. Aber ich möchte ein bisschen auf den geistlichen Inhalt, auf den Schwerpunkt seiner Lehre eingehen und etwas dazu sagen. Das Wichtigste ist vielleicht, und das stellt Jesus gleich am Anfang seiner Rede unmissverständlich klar, indem er Folgendes sagt: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz, also er sagt die Tora, das wird übersetzt mit mosaisches Gesetz, Tora, die Tora und die Propheten außer Geltung zu setzen. Ich bin nicht gekommen, sie außer Geltung zu setzen, sondern um sie auszuführen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von der Tora vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins von den unbedeutendsten Geboten auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Himmelreich. Dieser Abschnitt ist leider auch in vielen Übersetzungen ein bisschen missverständlich übersetzt. Über insbesondere 2 Worte sind meist etwas missverständlich wiedergegeben. In der Luther-Übersetzung heißt es, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten, also das ist die Zusammenfassung, das Alte Testament, die, wie die Juden sagen, die Tanach, aufzulösen, so übersetzt es Luther. Nun auflösen, da fragte mich mal eine Schwester, ist das so, wenn ich Salz in Wasser schütte und kräftig umrühre, weg, nicht mehr sichtbar. Nein, das ist nicht gemeint, ganz und gar nicht. Was man mit auflösen oder was mit Auflösen übersetzt wird zum Teil, da steht im Urtext das Wort Katalyo. Kennt ihr alle. Katalysator kommt nämlich daher. Katalyo. Und das heißt so viel wie abbrechen, außer Kraft setzen, außer Geltung setzen, zerstören, zertrümmern. Und da sagt Jesus, nein, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten, die Tora, außer Kraft zu setzen. Im Gegenteil. Ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Im Urtext steht da Plero. Und das kann man so, oder ich würde es so zum besseren Verständnis rüberbringen. Ich, Jesus, zeige euch, wie ihr die Tora richtig leben, wie das richtige Verständnis ist, wie ihr damit den richtigen Gebrauch durchführen könnt. Das will ich euch weitergeben. Ich will euch zeigen, wie das rechte Verständnis des Wortes Gottes ist. So würde ich das vielleicht hier rüberbringen. Sein, das ist das Anliegen von Jesus, seine Lehre. Wie verstehe ich das Wort Gottes richtig? Wie wende ich es richtig an? Ich hatte eben gesagt, er sagt ja, ich zeige euch, wie es richtig ist, die Tora und die Propheten richtig anzuwenden. Wie Gott sich in seinem Wort offenbart hat, wie das richtig anzuwenden ist. Was will Gott von uns? Und das Erste, was er dann sagt, das Wort Gottes, das er uns offenbart hat, das hat ewig Gültigkeit. Und da kann kommen, was will, es können die Zeiten sich ändern. Und das, wer die Geschichte kennt, der weiß, dass Weltreiche, die können aufstehen und scheinbar unbegrenzte Macht haben. Und wieder untergehen. Und er sagt sogar, ja, Himmel und Erde, das, was wir meinen, das wirklich feststeht und unumstößlich ist, sogar das kann vergehen, aber Gottes Wort und sein Wille, die haben ewig Bestand. Das ist das Erste, was uns Jesus hier sagen will. Es gibt hier etwas, was ewig Bestand hat. Da kann kommen, was will. Da können die Stürme des Lebens über die Welt und über uns persönlich hinwegfegen. Hier ist etwas, was ewig, unumstößlich Gültigkeit hat. Und dann sagt er, selbst die Gebote, von denen wir meinen, naja, die sind nicht so bedeutend, die haben nicht so hohen Stellenwert. Da sagt er, nein, selbst die sind so wichtig und die werden die Zeiten überdauern. Was will uns Jesus dann weiter auf den Weg mitgeben? Was sollen wir lernen, mitnehmen? Ich würde das in 4 kurzen Stichpunkten gerne weitergeben. Erstens, das habe ich schon gesagt, es geht nicht um die Abschaffung, um die Außerkraftsetzung des Wortes Gottes und seiner Gebote, eben des Alten Testaments. Im Gegenteil, Gott will, der sich in seinem Wort offenbart hat, er will uns sagen, dass das Bestand bis zum Ende der Welt und darüber hinaus hat. Wenn es einen Felsen in der Brandung gibt und ich mich auf eins verlassen kann, dann ist das das offenbarte Wort Gottes. Das Zweite. Jesus sagt, so wie ich euch jetzt das Gesetz, also die Tora und die Propheten, das Alte Testament auslege und lehre, so ist es richtig zu verstehen. Jesus will uns das richtige Verständnis des Wortes Gottes mit auf den Weg geben. Und uns mitgeben, hört mal, das ist der erklärte Wille und die Weisung Gottes an uns Menschen, an dich und mich. Das Dritte. Jesus gibt uns hier keine philosophischen Gedanken mit auf den Weg, sondern er sagt uns ganz praktisch, wie unser Leben gelingen kann. Wie unser Leben gelingen kann. Wie sollen wir leben? Wie sollen wir uns auch in schwierigen Situationen in unserem Leben verhalten und zurechtfinden in den oft undurchsichtigen Lebenslagen? Das Thema der Bergpredigt umfasst, ja, man kann sagen, fast alle Lebensbereiche. Seine Rede ist eine Handlungsanweisung für unser Leben. Und das auch nicht nur in den schönen Wettersituationen in unserem Leben, sondern auch und gerade in schwierigen Situationen in unserem Leben. Eine schwierige Situation, ein Beispiel, das auch so ein geflügeltes Wort gekommen oder geworden ist, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt. Ja? Wie heißt es weiter? Dem? Ja. Und wenn ihr das mal bildlich seht, wenn ich jetzt hier dem armen Michael, ja, das kommt davon, wenn du vorne sitzt, ja, mit der flachen Hand, also so, dann würde ich ihm auf die linke Seite schlagen. Komisch, was meint also Jesus damit? Ich müsste ihm also mit dem Handrücken ins Gesicht schlagen. Und ihr wisst, dass zur Zeit Jesu die Römer im Land waren. Und die herrschten grausam. Und die haben dann eben auch so mal zugeschlagen. Und das ist entwürdigend, erniedrigend für die anderen. Wie verhalte ich mich dann? Soll ich zurückschlagen? Schwierige Situation, ne? Wie verhalte ich mich? Gut, auch das ist eben Thema der Bergpredigt. Wie verhalte ich mich in schwierigen Situationen? Was soll ich tun? Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Das Vierte. Wenn man sich die Rede anschaut, die Jesus hier uns auf den Weg gibt, dann kommt ein Wort häufig vor. Und das wird ja auch am Schluss der Bergpredigt, das, was ich eben am Anfang als Predigtext vorgelesen habe, da kommt ein Wort am häufigsten vor, fast. Und das ist das Wort tun, also handeln, machen, tun. Das hat eine große Bedeutung. Das ist eben, die Bergpredigt ist eine Rede, die eine Handlungsanweisung an uns ist. Und Jesus gibt uns damit mit, wenn ihr nach diesen Maßstäben handelt, dann lauft ihr den richtigen Weg in eurem Leben, der zum Ziel führt. Egal um welche Lebensbereiche es geht, es sei im gesellschaftlichen Leben, es sei in Ehe und Familie, es sei im öffentlichen Leben, eben allumfassend, alle Lebensbereiche. alle Lebensbereiche, wenn ihr so handelt, wenn ihr danach vorgeht. Und nun hat Jesus seine Rede beendet. Und dann sagt er eben nicht, so, ich habe euch jetzt alles Wichtige gesagt und ihr habt das nun einfach zu befolgen. Er sagt das eben nicht in Befehlsform. Jesus gibt uns keinen Befehl hier, sondern er sagt genau das, was wir in der Schriftlesung eben gehört haben, aus dem 5. Buch Mose. Damals hat nämlich Gott den Menschen eine Wahlmöglichkeit gegeben. Da heißt es, das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. Und jetzt kommt das entscheidende Wort. Das ist fast eine Bitte Gottes an uns Menschen. Das ist eine Bitte. Ich finde das so wichtig und so toll, dass Gott und Jesus uns nicht zwingen. Zwingt uns nicht, aber er bittet uns. So wähle das Leben. So wähle das Leben. Das ist die Bitte an uns. So wähle das Leben. Du kannst wählen. Du hast die Wahl zwischen Leben und Tod. Es wird keiner gezwungen. Du kannst dich selbst entscheiden. Aber höre doch die Bitte Gottes und die Bitte Jesu, wähle das Leben. Nun, Jesus verschweigt nicht, dass die Wassermassen im Leben eines jeden Einzelnen kommen werden. Die Wassermassen, das ist natürlich ein Sinnbild für Notzeiten, für Gefahren, für Gefährdungen, für Anfechtungen. Das alles begegnet uns im Leben. Wer wüsste nicht davon? Das begegnet uns einfach. Das ist so. Das ist bei allen Menschen so, egal wie sie sich entscheiden. Das sagt Jesus ganz deutlich. Ob du dich dafür oder dagegen entscheidest, die Wassermassen, um im Bild zu bleiben, werden kommen. Und dann werden die vielleicht auch an deinem Lebenshaus rütteln. Und Jesus schildert das ja ganz dramatisch. Die Wassermassen werden kommen, aber entscheidend ist, was dann passiert. Bei den meinen sagte, gut, wenn du meine Rede befolgst, dann ist das so, als ob du auf einen Felsen gebaut hast. Und eben wenn nicht, auf Sand gebaut. Wenn die Wassermassen kommen, was passiert dann? Und dann möchte ich die Frage stellen, willst du ein kluger Mensch sein? Willst du ein kluger Mensch sein? Du kannst wählen. Gott zwingt nicht. Aber du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Gott macht dir und mir und uns allen hier ein Angebot. Er bittet dich gerade dazu und sagt, wähle das Leben. Warum willst du sterben? Wähle das Leben. Amen.